Jonas. Das Defektivbüro und die kopflosen Rosen. Teil 2. Obwohl zwischen Mutti und Jonas wieder Frieden herrschte, fühlte sich im Haus seltsam an. Der Garten sah aus wie eine Ruine. Mutti rückte ein paar Töpfe zurecht, aber sie pflanzte nichts Neues, keine Rosen. Es war eine ständige Erinnerung daran, dass der wahre Täter immer noch irgendwo da draußen war. Also tat Jonas das, was er bei solchen wichtigen Fällen eben immer tut. Er rief Kirschrot an. Wenn es wen gab, der dieser Sache auf den Grund gehen konnte, dann waren sie es. Am Nachmittag saßen Kirschrot und Jonas in seinem Zimmer. Die Tür war nur einen Spalt breit offen und sie sprachen mit empörten Stimmen. »Schon wieder?« fragte Kirschrot schließlich sprachlos. Jonas nickte verständnislos. »Schon wieder?« Kirschrot runzelte die Stirn. »Aber warum?« Jonas zuckte nur mit den Schultern. »Das gilt es eben herauszufinden.« Plötzlich bewegte sich die Zimmertür. Ellie, die wohl schon eine ganze Weile vor der Türe gelauscht hatte, bog um die Ecke. Ihre Augen leuchteten vor Neugier. »Darf ich mitmachen?« platzte es aus ihr heraus. Jonas reagierte wie aus der Pistole geschossen. »Nein!« Ellie verschränkte die Arme vor der Brust und schob die Unterlippe vor.
»Warum nicht?«
»Weil nicht du die Treppe schrubben musstest, bis dir die Finger weht hatten, sondern ich«, gab Jonas zurück. Kirschrot blickte kurz zur Tür und dann wieder auf den Boden im Flur. »Respekt übrigens, Jonas, ich wusste gar nicht, dass der Teppich früher so rot war. Er leuchtet ja fast.« Jonas atmete stolz aus. »Danke, das war auch harte Arbeit.«
»Ich will auch mitmachen«, beharrte Ellie.
Jonas wollte gerade ansetzen, ihr zu erklären, dass Detektivarbeit nichts für kleine Schwestern war. Doch Kirschrot legte ihm beschwichtigend die Hand auf den Arm. »Ach komm schon, Jonas, lass sie doch mitmachen. Drei Augenpaare sehen mehr als zwei.« Ellie fühlte sich durch Kirschrots Unterstützung sofort bestärkt. Sie richtete sich auf und überlegte fieberhaft, welche wichtige Rolle sie übernehmen könnte.
»Genau«, rief sie, »ich kann ja das machen, was Papi auch macht.«
Jonas zog die Augenbrauen hoch. »Schriftführer?« Ellies Gesicht strahlte.
»Ja, genau das.«
Kirschrot blickte Jonas fragend an. »Schriftführer? Was ist denn das?« Jonas schüttelte den Kopf, als müsste er von einem schweren Schicksal berichten. Papi wurde letztes Jahr zum Klassensprecher gewählt. Und als er letztens bei der Elternbeiratssitzung war, haben sie ihn zum Schriftführer ernannt. »Und was macht so ein Schriftführer den ganzen Tag?« wollte Kirschrot wissen. »Der muss alles mitschreiben, was die Leute so sagen, und anschließend ein Protokoll erstellen«, erklärte Jonas fachmännisch. »Damit man das alles später noch einmal nachlesen kann, falls es jemand vergessen hat, worum es ging.« Kirschrot schmunzelte. »Und warum das alles? Warum nimmt man das nicht einfach mit dem Handy auf?« Jonas zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Happy hat sich jedenfalls breitschlagen lassen, das zu machen.« Er schüttelte verständnislos den Kopf über so viel freiwillige Schreibarbeit. Ellie hüpfte auf der Stelle.
»Also, darf ich? Bitte, bitte.«
Jonas dachte nach. Eigentlich war es gar keine so schlechte Idee. Wenn Ellie mit Schreiben beschäftigt war, konnte sie wenigstens keine dummen Fragen stellen. Er fragte sich zwar, wie sie das anstellen wollte, schließlich konnte sie bisher kaum mehr als ihren Namen und ein paar einfache Wörter aus der Schule schreiben. Aber vielleicht war es die einzige Möglichkeit, sie friedlich zu stimmen. »Na gut«, sagte er schließlich, »du bist unsere Schriftführerin.« Sofort sauste Ellie los. Keine 2 Minuten später war sie wieder da, bewaffnet mit einem dicken Stapel Papier und einer Handvoll Buntstifte. Sie legte sich bäuchlings auf Jonas Teppich und begann sofort mit höchster Konzentration zu kritzeln. Als Jonas allerdings einen neugierigen Blick auf ihr Blatt werfen wollte, deckte sie sofort mit beiden Händen ab.
»Nix da«, sagte sie streng. »Du bekommst das«, sagte sie wichtig und suchte nach dem Wort. »Das Protokoll. Später.«
Jonas rollte mit den Augen und wandte sich wieder an Kirschrot. »Zunächst brauchen wir eine Art Büro. Wir können ja nicht alles hier drin besprechen.« Kirschrot zeigte unwillkürlich auf den Boden.
»Dein Zimmer ist doch super.«
Jonas schüttelte aber sofort den Kopf. »Nein, nicht hier.«
»Warum denn nicht?«, fragte Kirschrot.
Jonas deutete in Richtung Flur. »Weil hier ständig jemand reinschaut. Mutti, Papi, Elli, und dann sehen sie sofort, was wir planen. Das muss geheim bleiben.«
»Okay, dann der Keller?«
Jonas verzog das Gesicht.
»Da geht Papi auch dauernd hin und Mutti auch.«
»Okay, bei mir im Zimmer?«, überlegte Kirschrot laut. »Das wäre zwar sicher, aber dann müsste Elli jedes Mal mitkommen. Wie wollen wir denn das deinen Eltern plausibel erklären, Jonas? Die schöpfen doch sofort Verdacht, wenn wir plötzlich unzertrennlich sind.«
Elli hob den Kopf. »Ich kann mich auch tarnen.«
Jonas und Kirschrot sahen sie an. »Tarnen?«, fragte Jonas skeptisch. »Wie denn? Als Busch?« Elli schüttelte den Kopf, rückte näher und flüsterte verschwörerisch.
»Mit einer Decke. Ich werf sie einfach über. Dann sieht mich keiner, wenn ich über die Straße flitze.«
Kirschrot stellte sich gerade vor, wie nachts ein in Decken gehüllter Geist immer quer über die Straße lief. Kirschrot prustete fast los, fing sich aber.
»Das ist süß, aber vielleicht lieber eine andere Lösung.«
»Wie wär's denn mit eurem Baumhaus?«, schlug Kirschrot vor. Jonas' Augen weiteten sich.
»Ja, das ist es. Das Baumhaus.
Von da oben können wir den ganzen Garten überblicken und keiner hört uns.« Bevor die Ermittlungen aber richtig losgehen konnten, musste das Büro offiziell gemacht werden. Und das war der Moment für die Schriftführerin. Elli arbeitete konzentriert. Sie hatte die Zunge ein kleines Stück zwischen den Lippen eingeklemmt und drückte den lila Buntstift so fest auf das Papier, dass die Miene gefährlich knackte. Nach 10 Minuten harten Schuftens präsentierte sie stolz ihr Werk. Sie hatte ein Stück festes Pappe gefunden und es mit lila Buchstaben verziert. In großen, wackeligen Buchstaben, die mal nach links und mal nach rechts kippten, stand dort »Defektivbüro«. Darunter hatte sie eine Rose gemalt, deren Kopf traurig und zeitlich neben dem Stängel lag. Jonas betrachtete das Schild.
»Defektiv«, murmelte er.
Aber dann lächelte er. Irgendwie klang das Wort genau richtig für diesen seltsamen Fall, bei dem alles mysteriös war. »Lass das so.« Drinnen im Büro ging es sofort zur Sache. Jonas hatte ein paar alte Umzugskartons als Sitze aufgestellt und in der Mitte diente ein Stapel Holzpaletten als Tisch.
»Also«, eröffnete Jonas die Sitzung,
»hier finden wir nun raus, wer die Rosen geköpft hat.« Kirschrot lehnte sich vor. »Vielleicht sollten wir erst mal rausfinden, ob es anderen Nachbarn ebenfalls passiert ist. Wenn nur euer Garten verwüstet wurde, können wir die Suche darauf eingrenzen. Wenn andere auch betroffen sind, haben wir es mit einem Serientäter zu tun.«
»Das ist eine gute Idee«, stimmte Jonas zu.
Er wollte gerade nach einem Blatt Papier greifen, um sich eine Notiz zu machen. Doch da ertönte ein lauter Protestschrei.
»Hey«,
beschwerte sich Elli lauthals und schlug mit der flachen Hand auf den Palettentisch.
»Ich bin die Schrift, wie heißt das nochmal?«
Sie sah hilfesuchend zu Kirschrot. »Schriftführerin«, half Kirschrot schmunzelnd aus.
»Genau«,
rief Elli und zog den Papierstapel energisch zu sich herüber.
»Ich schreibe, nicht du, Jonas.«
Jonas schnaubte kurz, ergab sich aber seinem Schicksal. Es hatte keinen Sinn, sich mit der Schriftführerin anzulegen.
»Also gut«,
Dann schreib, zeichne mal bitte alle Nachbarn auf, die wir fragen müssen. Ellie nahm ihre neue Aufgabe todernst. Mit hochroten Wangen und der Zunge zwischen den Zähnen gebeugt, bearbeitete sie das oberste Blatt ihres Stapels. Also, diktierte Jonas, während er versuchte, über Ellies Schulter zu schauen. Wir fangen mit den direkten Nachbarn an. Ellie legte los. Da sie mit dem Schreiben noch ein bisschen länger brauchte, nutzte sie ihr ganz eigenes System, um die Nachbarschaft zu erfassen. Herr Schröder. Ellie malte ein Haus mit zwei spitzen Ohren und einem langen, flauschigen Schwanz. Das war der Nachbar von nebenan, dessen Katze ständig zu Besuch kam und so tat, als hätte sie zu Hause seit Wochen nichts zu fressen bekommen. Das Schrannerhaus. Dieses Haus wurde mit vielen zackigen Linien und Trümmerhaufen gezeichnet. Schrannerhaus, murmelte Ellie. Auch wenn das alte Gebäude längst abgerissen worden war und die Abrissparty sich wie eine Ewigkeit her anfühlte, blieb es in ihrem Protokoll das kaputte Haus. Völlig egal, dass dort mittlerweile ein glänzender Neubau stand. Annas Haus. Für das Haus ihrer besten Freundin Anna brauchte Ellie nicht lange. Sie zeichnete ein riesiges, dickes Herz daneben. Familie Reich. Hier malte Ellie einen wahren Turm aus kleinen Vierecken direkt vor die Haustüre.
Familie Reich, erklärte sie kirschrot stolz. Da kommen jeden Tag so viele Pakete an, dass man die Haustür fast nicht mehr sieht.
Frau Ingermann. Ellie zeichnete ein Auto mit einem riesigen, leuchtenden roten Klecks auf der Seite.
Das ist eine Erdbeere, erklärte sie fachmännisch. Für Frau Ingermann, da kommt immer das Essen auf Rädern mit der Erdbeere drauf.
Kirschroths Haus. Schließlich malte Ellie ein Haus, aus dessen Fenster ein Mädchen mit feuerroten Haaren blickte. Ellie nahm den Stift hoch und zeigte grinsend auf Kirschroth.
Dein Haus.
Kirschroth betrachtete die bunte Liste beeindruckt. Also, uns kannst du direkt streichen, sagte sie und deutete auf das letzte Haus. Bei uns leben alle Rosen noch und erfreuen sich bester Gesundheit. Ellie griff mit einer entschlossenen Bewegung zu einem dicken roten Stift und zog ein fettes X über ihr Kunstwerk.
Erledigt, verkündete sie. Ich kann morgen in der Schule Anna fragen, ob bei ihnen auch tote Rosen im Garten liegen.
Jonas und Kirschroth nickten zustimmend. Gute Defektivarbeit erfordert Netzwerke. Was ist mit dem Haus von Herrn Schranner? Fragte Jonas und deutete auf die Trümmerzeichnung. Du meinst das neue Haus? Korrigierte ihn Kirschroth. Das alte haben sie ja letztes Jahr abgerissen. Jonas winkte ab. Egal, für alle bleibt das sowieso das Schrannerhaus. Aber das können wir wohl auch streichen, da wohnt ja noch keiner.
Stimmt, überlegte Kirschroth und kniff die Augen zusammen.
Aber einen Garten haben sie schon angelegt. Ich habe gestern gesehen, dass der Rasen schon ganz grün ist. Wir sollten sicherheitshalber trotzdem nachschauen. Vielleicht hat der Täter oder die Täterin ja wahllos zugeschlagen. Jonas sprang auf, was seinen Umzugskarton bedrohlich schwanken ließ. Na gut, das könnten wir eigentlich jetzt gleich überprüfen, bevor es dunkel wird und wir nichts sehen. Das ließen sich die beiden Mädchen nicht zweimal sagen. Ellie schnappte sich ihr Klemmbrett mit der wertvollen Liste und die drei kletterten rasch die Strickleiter hinunter. Der kürzeste Weg führte durch das Wohnzimmer. Als sie die Terrassentür erreichten, kam es ungewohnt streng von Jonas. Schuhe bitte ausziehen, wir nehmen sie in die Hand und ziehen sie vorne wieder an. Kirschroth blieb stehen und sah ihn an, Ellie auch. Mutti, die gerade im Flur stand, blickte auf, als die drei im Gänsemarsch mit den Schuhen in den Händen an ihr vorbeischlichen.
»Wo wollt ihr drei denn so entschlossen hin?« fragte sie erstaunt darüber, dass Jonas, Kirschroth und Ellie plötzlich so einträchtig zusammenarbeiteten.
Ellie antwortete, als wäre es das völlig Offensichtlichste.
»Nichts.«
Mutti blinzelte verwirrt, doch bevor sie nachdenken konnte, war das Defektivtrio schon zur Türe hinaus. Wenige Minuten später standen sie vor dem Neubau, dem Haus, das alle immer noch Schrannerhaus nannten, obwohl es das alte längst nicht mehr gab. Das Gerüst, das noch vor ein paar Monaten alles eingepackt hatte, war verschwunden. Auch der Bauzaun war weg, samt Schild mit Baustelle, betreten verboten. An der Stelle, wo später einmal eine dicke Hecke das Grundstück abgrenzen sollte, steckten bisher nur winzige Sprösslinge im Boden. »Hier lang«, flüsterte Jonas. Sie schlüpften mit Leichtigkeit zwischen den kleinen Bäumchen hindurch und betraten den Garten auf der Rückseite des Gebäudes. Ellie sah sich mit großen Augen um. »Hier sind ja gar keine Blumen«, stellte sie fast schon enttäuscht fest. »Heißt das jetzt, dass hier auch Blumen gestorben sind, Jonas?« Jonas schüttelte den Kopf. »Nur wenn wir Blütenblätter finden.« Kirschrot und Jonas gingen langsam über den Rasen, die Köpfe nach unten, als würden sie nach Münzen suchen. Aber außer Gras war da nichts. Kein Beet, keine Rose, nicht mal ein Gänseblümchen. »Den können wir streichen«, stellte Kirschrot fest. »Hier gab es noch gar keine Blumen, die man hätte köpfen können.« Ellie nahm ihr Klemmbrett hoch, suchte das Haus mit dem Trümmerhaufen und kritzelte mit grüner Farbe viele kleine senkrechte Striche unter das Haus. Eindeutig Rasen. »Keine Blumen«, verkündete sie, ehe sie mit großer Geste einen dicken Strich durch die Zeichnung zog. »Haus 1, fertig«, verkündete sie. Sie schlüpften wieder durch die kleinen Heckenbäumchen zurück auf den Gehweg.
»Und jetzt?«, fragte Ellie und blickte erwartungsvoll auf ihr Klemmbrett. »Herr Schröder?«
Kirschrot nickte und blickte über den Zaun zum Nachbarsgrundstück. »Wir brauchen einen Vorwand, um da reinzukommen. Wir könnten ja sagen, dass unser Drache dort abgestürzt ist und im Baum hängt.« Jonas, der immer noch keinen Drachenführerschein hatte, schüttelte sofort heftig den Kopf. Das mit dem Drachenführerschein war eine besondere Auszeichnung, die sein Papi erfunden hatte. Eigentlich war es nur eine Motivationsidee gewesen, um Jonas von seinen Büchern wegzulocken. Papi hatte versprochen, jeder, der einen Drachen sicher steigen lassen kann, bekommt einen offiziellen Schein. Papi war davon ausgegangen, dass das ein Kinderspiel sei. Doch für Jonas war es ein Desaster geworden. Es war, als hätten sich alle Drachen der Welt gegen ihn verschworen. Sogar wenn Papi ihm einen bereits fliegenden Drachen in die Hand gab, dauerte es keine 10 Sekunden, bis das Ding wie ein Stein vom Himmel schoss und sich in den unmöglichsten Ästen verfing. »Das klingt nicht sehr glaubwürdig«, wandte Jonas ein und spürte ein leichtes Ziehen in der Magengegend bei der Erinnerung an seinen letzten Absturz. »Das glaubt er mir nie. Herr Schröder weiß, dass ich und Drachen keine Freunde sind.« Kirschrot seufzte. »Gut, dann sagen wir halt, dass Ellie aus Versehen einen Ball rübergeschossen hat.«
»Warum immer ich?«
protestierte Ellie sofort und verschränkte die Arme. »Na gut, wir haben einen Ball rübergeschossen«, korrigierte sich Kirschrot schnell. Damit war Ellie einverstanden. Jonas trat an die Tür und klingelte. Sie warteten. Nichts passierte. Jonas klingelte noch einmal, diesmal etwas länger. Das Haus blieb stumm. Die Idee mit dem Ball hätten sich auch sparen können. Selbst nach mehrmaligen Klingeln öffnete keiner. Ellie seufzte und hatte gerade angefangen, ein großes Fragezeichen dem Haus von Herrn Schröder hinzuzufügen, als das Brummen eines Motors zu hören war. Ein weißer Lieferwagen mit einer riesigen, leuchtenden roten Erdbeere auf der Seite brauste an ihnen vorbei. Jonas schaltete blitzschnell. »Das war doch der Lieferwagen, der Frau Ingermann immer das Essen brachte.« »Schnell, mir nach«, rief er. »Wenn wir uns beeilen, erwischen wir sie an der Haustüre.« Jonas hatte bereits einen ordentlichen Vorsprung, während Kirschrot und Ellie sich erst einmal verdutzt ansahen, bevor sie im Renngalopp hinter ihm herstürmten. Der Lieferwagen hielt. Ein Mann stieg aus. Glatze, brauner Vollbart, weißes Shirt, weiße Hose und auf dem Rücken das gleiche Logo wie auf dem Auto. In der Hand hielt eine Art Koffer, die warmen Mahlzeiten. Der Mann ging schnurstracks auf die Eingangstüre zu und klingelte. Einen Augenblick später öffnete Frau Ingemann. Die ältere Dame war auf Krücken gestützt und nahm vorsichtig den Koffer entgegen. Im Austausch reichte sie dem Mann eine leere Box. Sie bedankte sich gerade und wollte die Türe schließen, als Jonas keuchend den kleinen Weg hochgehetzt kam. Er konnte gerade noch abbremsen, bevor er den Lieferanten umgerannt hätte.
»Uha, hoppla, Vorsicht bitte!« rief der Mann überrascht.
»Entschuldigen Sie, bitte!«
japste Jonas und versuchte wieder zu Atem zu kommen.
Frau Ingemann!«
Die alte Dame starrte Jonas verwundert an. Währenddessen machte sich der Lieferantendienstmitarbeiter bereits auf dem Rückweg zum Auto. Er bog gerade um die Ecke der Hecke, als er prompt mit Elli und Kirschroh zusammenstieß, die im vollen Tempo herangestürmt kamen. Die leere Box rutschte ihm aus der Hand. Er versuchte noch verzweifelt, sie in der Luft zu fangen, aber er bekam sie nicht zu fassen. Im Inneren der Box klirrte es verdächtig. Doch bevor das Ding auf den harten Asphalt landete, schnellte Kirschroth vor. Mit einem blitzschnellen Reflex griff sie die fallende Box und überreichte sie dem sichtlich überrumpelten Mann.
»Entschuldigen Sie bitte, hier bitteschön«, sagte sie charmant.
Der Mann murmelte nur völlig verwirrt, »Was ist denn heute nur los?« Er kletterte kopfschüttelnd in seinen Wagen. In der Zwischenzeit hatte es Jonas geschafft, einen vollständigen Satz zu bilden.
»Frau Ingemann«, sagte er, »wurden bei Ihnen im Garten zufällig auch Blumen, geköpft?«
»Meine Blumen?« fragte Frau Ingemann verwirrt.
Jonas, Kirschroth und Elli nickten gleichzeitig. Die alte Dame überlegte kurz.
»Ich weiß es gar nicht. Wisst ihr, ich komme wegen der Steinstufen momentan gar nicht mehr in den Garten.«
Sie klopfte leicht mit der Krücke auf dem Boden als Beweis.
»Da müsst ihr meinen Sohn fragen, der kümmert sich drum.«
»Wissen Sie zufällig, wann er wiederkommt?« fragte Jonas hoffnungsvoll.
Frau Ingemann schüttelte bedauernd den Kopf. Jonas seufzte.
Das war eine Sackgasse.
Doch Kirschroth trat nach vorn, freundlich, aber bestimmt.
»Hätten Sie was dagegen, wenn wir kurz nach dem Rechten sehen, nur einmal, damit wir wissen, ob alles in Ordnung ist?«
Frau Ingemann schaute erschrocken.
»In einem Garten? Ist denn was passiert?«
»Vielleicht«, sagte Elli ernst, »es geht um tote Rosen.«
Frau Ingemann blinzelte und winkte sie herein.
»Oh je, na gut, dann kommt nur, das klingt ja furchtbar.«
Während Kirschroth durch das Wohnzimmer in den Garten flitzte und die Lage zu prüfen, blieb Jonas und Elli bei Frau Ingemann. Jonas half ihr dabei, die Essensbox sicher in die Küche zu stellen. Plötzlich tauchte Kirschroth wieder im Türrahmen auf.
»Alles noch dran«, verkündete sie mit erhobenen Daumen.
Frau Ingemann strahlte.
»Das ist eine gute Nachricht, oder?«
Jonas nickte erleichtert.
»Dann wünschen wir Ihnen noch einen guten Appetit, Frau Ingemann.«
»Guten Appetit«,
riefen auch die Mädchen, während sie sich bereits wieder in Richtung Ausgang bewegten. Draußen vor der Haustür blieb Elli stehen. Sie legte ihr Klemmbrett auf die flache Oberseite eines Zaunpfostens und holte tief Luft.
»Beweis Nummer 3, alles lebt«,
verkündete sie. Sie schnappte sich ihre buntesten Stifte. Unter das Haus mit der Erdbeere malte sie 3 riesige Blumen. Sie hatten dicke, grüne Stängel, leuchtende, bunte Blütenblätter und das Wichtigste, Elli malte jeder Blume ein breites, lachendes Grinsen.
»Die freuen sich, dass ihre Köpfe noch dran sind«, erklärte sie Jonas und Kirschroth.
Dann griff sie zum Stift und zog einen triumphierenden Strich durch das gesamte Bild.
»Gut gemacht, Schriftführerin«, lobte Jonas. »Abmarsch ins Büro.«
Wenig später kletterten sie wieder die Strickleiter hoch in ihr Detektivbüro. Ellie legte das Klemmbrett feierlich in die Mitte auf den Palettentisch.
Okay, schlussfolgerte Kirschrot und strich sich eine rote Haarsträhne aus der Stirn, während sie die Liste studierte.
Wenn du morgen Anna in der Schule fragst, Ellie, dann sind nur noch 2 Häuser auf der Liste offen. Herr Schröder und die Familie Reich.
Jonas verschränkte die Arme und blickte aus dem Fenster des Baumhauses hinüber in den eigenen Garten, wo die Erde der Rosenbeete immer noch so kahl und traurig aussahen.
2 Häuser. Nur 2. Glaubst du, wir finden den Täter? Flüsterte Ellie und drückte ein Stück näher an Jonas heran.
Jonas antwortete nicht sofort. Er beobachtete, wie die Schatten im Garten länger wurden.
»Ich weiß nicht«, sagte er schließlich mit fester Stimme,
»aber wir werden es herausfinden. Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann muss der Prophet eben zum Berg kommen.«
»Hä?«
erwiderte Ellie. Kirschrot hob eine Augenbraue.
»Du meinst doch nicht etwa...«
»Doch, genau das«, sagte Jonas entschlossen. »Heute Nacht legen wir uns auf die Lauer, hier im Baumhaus. Wir werden kein Auge zumachen, bis wir wissen, was mit Muttis Rosen passiert.«
Ellie schluckte schwer und blickte in die dunklen Ecken des Gartens.
»Auch ich? Ich hier draußen?«
Jonas sah seine kleine Schwester an und sein Blick wurde weich. Er legte ihr eine Hand auf die Schulter.
»Na klar, Ellie, wir brauchen doch unsere Schriftführerin. Ohne dich ist das Ganze doch gar keine richtige Ermittlung. Wer soll denn sonst alles aufschreiben, wenn Kirschrot und ich beobachten?
Aber wir brauchen noch etwas, einen Köder. Denn wenn der Täter sieht, dass das Beet leer ist, kommt er vielleicht gar nicht erst vorbei.«
Sie ahnten nicht, dass sie in dieser Nacht nicht nur gegen die Müdigkeit kämpfen würden, sie wussten nicht, dass ihr Plan mit dem Köder nach hinten losgehen würde. Und sie ahnten erst recht nicht, dass der wahre Täter keine Spuren hinterließ, die man mit bloßem Auge sehen konnte.